Vadis USA, der Podcast des Heidelberg Center for American Studies.
Guten Tag und herzlich willkommen zum ersten HCA-Podcast des neuen Jahres. Mein Name ist Anja Schüler. 2024 hat begonnen und damit auch der Präsidentschaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten. Dabei scheint das Rennen um die Kandidaten beendet, bevor es eigentlich begonnen hat. Bei den Demokraten gibt es keinen Herausforderer für den amtierenden Präsidenten Joe Biden. Bei den Republikanern ist das Feld nach dem Caucus in Iowa und den Vorwahlen in New Hampshire sehr überschaubar geworden. Neben dem Ex-Präsidenten Donald Trump steht noch die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und Trumps ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, zur Wahl. Wir blicken heute zurück auf diese beiden Abstimmungen und auch schon ein wenig voraus auf die Wahl im November. Mein Gast im HCA-Podcast ist Christoph Haas, Politikwissenschaftler an der Universität Freiburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören das politische System und das politische Denken in den USA, und er ist Mitherausgeber des Buchs Donald Trump und die Politik in den USA, eine Zwischenbilanz. Die hat er gezogen vor 4 Jahren. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Christoph, bevor wir beginnen, über den Rest des Wahljahres zu spekulieren, lass uns doch noch einmal zurückschauen auf das, was in den letzten beiden Wochen passiert ist. In Iowa haben 100.000 Wählerinnen und Wähler der Republikanischen Partei deren Kandidaten begutachtet, in Wohnzimmern und Turnhallen beratschlagt und sich schließlich eine Meinung gebildet und abgestimmt über den Kandidaten. Donald Trump war am Ende der haushohe Gewinner. In New Hampshire fanden echte Vorwahlen statt, an denen auch Wählerinnen und Wähler teilnehmen durften, die keine Mitglieder der beiden großen Parteien sind. Am Ende haben 300.000 von ihnen ihre Stimme abgegeben, und bei den Republikanern lag Donald Trump erneut deutlich vorne. Mit Ausnahme von Donald Trump haben alle ernstzunehmenden Kandidaten der Republikaner erhebliche Ressourcen in diese Wettbewerbe investiert. Die weltweite Berichterstattung war, sagen wir mal, ausführlich. Warum haben diese beiden Abstimmungen ein so großes Gewicht? Da haben ja am Ende nur ein Promille im Grunde genommen der amerikanischen Bevölkerung teilgenommen.
Ja, das ist natürlich bei jeder Präsidentschaftswahl so, dass beide Parteien ihre Kandidaten ins Rennen schicken quasi und die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden dürfen, wer Kandidat werden soll, der jeweilige Partei. Das ist ein System, was am Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt worden ist, weil eben die Bürgerinnen und Bürger und nicht allein die Parteien bzw. ein enger Zirkel der Parteien das entscheiden sollten, wer Kandidat oder Kandidatin wird. Und dass die beiden Staaten jetzt, Iowa und New Hampshire, das ist eine Tradition geworden, dass die beiden Staaten loslegen mit diesen Vorwahlen, mit dieser Vorauswahl. Und wir haben hier gleich auch zwei Typen von Vorwahl, die wir hier vorliegen haben. In Iowa ist es eben, wie du schon gesagt hast, mehr so ein Versammlungscharakter. Da müssen die Leute quasi zusammenkommen und mehrere Stunden ein bisschen debattieren und dann wird abgestimmt. Und in New Hampshire ist es einfach, ich gehe ins Wahllokal, gebe meine Stimme ab und gehe wieder raus. Das ist also eine echte Vorwahl, eine echte Primary, und das andere nennt sich in Iowa ein Caucus. Und was jetzt in New Hampshire auch noch eine Besonderheit ist, in Iowa waren das nur die registrierten Republikaner, die eben dran teilnehmen wollten. Und in New Hampshire durften auch sogenannte Independents, also als unabhängig registrierte Wähler, teilnehmen. Das ist also quasi eine Besonderheit, und es gibt dann eben noch ein weiteres Modell von Vorwahlen, wo alle Bürgerinnen und Bürger theoretisch bei jeder Partei teilnehmen können. Das sind dann die sogenannten Open Primaries. Ja, also warum sind die so bedeutsam? Weil es halt die ersten sind, und wer da als Favorit oder als Gewinner rausgeht, ist schon mit so einem hohen Vorsprung versehen, und insbesondere wenn natürlich die Ergebnisse recht eindeutig sind, wie das jetzt eben der Fall war. Und da muss man jetzt dann eben schauen. Also Ron DeSantis hat jetzt dann eben aufgegeben und nur noch Nikki Haley ist übrig geblieben. Und jetzt muss man halt mal schauen, ob das tatsächlich so bleibt bis zur nächsten Vorwahl.
Aber dieses Ergebnis, was wir jetzt gesehen haben, das ist doch eher ungewöhnlich. Also man hat da auch oft ein sehr gemischtes Bild. Der eine gewinnt da, der andere gewinnt da. Wir erinnern uns, die Älteren von uns, Bill Clinton, The Comeback Kid, ist in New Hampshire total abgeschmiert, wurde am Ende dann doch Kandidat. Das bringt mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Donald Trump hat in Iowa so hoch gewonnen wie noch nie ein Republikaner vor ihm. Und andere Konstellation: bisher waren Kandidaten, die in diesen beiden Staaten vorne lagen, also in beiden Staaten vorne lagen, immer zum Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei gekürt. Also im Grunde genommen, du hast gerade gesagt, DeSantis hat aufgegeben, Nikki Haley ist noch drin, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, über ihre Chancen. Aber im Grunde genommen sieht es doch so aus, als liegt Trump uneinholbar vorne. Was kann für ihn noch schiefgehen?
Ja, eigentlich nichts, wenn solange er gesund bleibt. Die Ausgangslage ist klar. Wir können sehr deutlich sehen aus den Wahlergebnissen in Iowa, aber insbesondere in New Hampshire ist natürlich so eher die spannendere Geschichte, weil das eben auch ein bisschen geöffnet war, dass die republikanische Parteibasis, und das muss man ja sich immer einfach vor Augen halten, in diesen Primaries, auch wenn es jetzt eine sehr hohe Beteiligung war in New Hampshire, nehmen halt nicht alle Bürgerinnen und Bürger teil, sondern eben nur die tatsächlich registriert sind und die sich auch für diese Vorwahl, für die Vorauswahl interessieren. Und da gibt es natürlich viele, die sagen, Donald Trump steht eh schon fest, wobei die Mobilisierung bei den Republikanern jetzt sehr hoch war. Und ja, also es ist im Grunde so, deswegen finde ich auch immer die Frage des Vergleichs jetzt mit früheren Präsidentschaftskandidaten ein bisschen problematisch, weil wir haben erstens mal ein sehr kleines Bewerberfeld. Also Donald Trump ist ja für viele in der republikanischen Partei quasi ein Amtsinhaber, ja. Also vor allen Dingen für diejenigen, die sagen, naja, er hat ja die letzte Wahl gar nicht verloren. Diese ganzen Falschaussagen, dass er nicht Präsident geworden ist, weil die Stimmen nicht oder falsch ausgezählt wurden, das fruchtet bei vielen Republikanern auch bei den gewählten Repräsentanten im Repräsentantenhaus oder im Senat. Und die stehen da quasi hinter ihm. Also, dass sich da das Bewerberfeld schon mal erstmal als überschaubar dargestellt hat, ist sozusagen das eine. Und die Republikaner, wenn man jetzt die letzten paar Jahre sich anguckt, hatten genügend Chancen, diesen Donald Trump loszuwerden. Das haben sie nicht gemacht. Und im Gegenteil, sie haben sich hinter ihn gestellt. Daher würde ich jetzt sagen, das ist quasi, als ob er als Amtsinhaber antritt und es ist so eine Art Schaulaufen von ein paar anderen, die da mitmachen. Was aber ganz interessant ist, wie ich finde, ist, dass die, wenn man sich mal die Exit Polls, also die Nachtwahlumfragen anschaut in New Hampshire, dass eben Nikki Haley bei den Moderaten deutlich besser abgeschnitten hat als Donald Trump, also bei den Independents. Und das ist sozusagen der Strohhalm, an den sie sich jetzt klammert und der das Rennen, wenn man so will, jedenfalls der dem Anschein nach noch ein bisschen, aber das bisschen ist halt wirklich sehr klein, offen hält, ja.
Ja, gut, dass du es erwähnst. Sie hat ja verkündet, dass sie auf jeden Fall am Super Tuesday noch antreten wird, dass sie also bis dahin im Rennen bleibt. Am 5. März finden ja in 14 Staaten Vorwahlen statt. Danach ist eigentlich immer alles entschieden. Vorher, vor dem 5. März, stehen noch 3 Primaries in großen Staaten an. Michigan, Nevada und South Carolina. Warum bleibt sie im Rennen? Sie scheint ja doch sehr deutlich zurückzulegen.
Na gut, das eine ist, was man ja weiß, ist, dass sie, und das war ja auch im Grunde schon angeklungen in deiner vorigen Frage, sie hat eine relativ gut gefüllte Wahlkampfkasse. Sie hat also Großspender, die eben Donald Trump nicht wollen, die aber seit Jahrzehnten eigentlich, kann man sagen, der republikanischen Partei verbunden sind und die haben sozusagen ihr die Unterstützung zugesichert. Und das ist natürlich ein wesentliches Element. Wenn man genügend Geld hat, dann kann man natürlich oder dann fällt die Entscheidung auch leicht, erstmal dabei zu sein. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Nikki Haley noch recht jung ist und da hat sie ja im Wahlkampf auch jetzt schon häufiger darauf verwiesen, dass die beiden Gegenkandidaten, also jetzt in den Primaries Donald Trump und bei der möglichen Hauptwahl dann eben Joe Biden recht alt sind und dass im Grunde, egal wer antritt, wer Hauptsache er ist jünger oder sie ist jünger, wird dann gegen Biden oder eben Trump gewinnen. Also das ist sozusagen, womit sie wuchert. Das heißt also, Klartext gesprochen, sie baut sich im Grunde auf für die nächste Präsidentschaftswahl. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie eben auch schon das Jahr 2028 im Blick hat und da hat sie sich jetzt durch dieses Engagement schon mal positioniert. Ja, das ist also, glaube ich, schon einer der Punkte, die hier wesentlich sind.
Dann lass mich noch mal nachfragen. Die Vorwahlen in Ihrem eigenen Bundesstaat, dem Bundesstaat, wo Sie mal Gouverneurin war, South Carolina, finden ja schon Ende Februar statt. Und im Augenblick sieht es so aus, als ob auch da Trump vorne liegt. Selbst nach einer Niederlage in South Carolina wird sie weitermachen, um noch am Super Tuesday teilzunehmen. Was meinst du?
Ja, das ist natürlich Spekulation. Da ist dann eben auch die Frage, was ihr Umfeld sagt. Ja, also wie gesagt, ich habe schon den Eindruck, ich meine, wir kennen das ja als beispielhaft im Jahr 2016, ist ja Bernie Sanders, obwohl eigentlich das Establishment Clinton wollte und der ist auch nicht ausgestiegen und hat unbeirrt weitergemacht. Damit hat er sich selbst ja letztlich auch genutzt, weil er innerhalb der demokratischen Partei, obwohl er ja formal eigentlich ein Unabhängiger ist, aber er hat da Pflöcke einschlagen können und er hat quasi quasi Wählerinnen und Wählerpräferenzen von seiner Wählerschaft im Grunde auch in Policies, in Programme ummünzen können. Also er hat sich einfach eine stärkere Position innerhalb der Partei verschafft. Und das ist natürlich ein möglicher Punkt, wo man sagen kann, es gibt eben nicht nur die Trump Anhänger in der Republikanischen Partei. Es gibt auch eine Nicht-Trump-Republikanische Partei. Und die gibt es ja immer noch. Die sind ja auch da und die haben ja auch Nikki Haley Stimmen gegeben. Aber die ist halt im Grunde zurzeit marginalisiert und traut sich auch nicht, da quasi mit größeren Attacken gegen Trump aufs Tapet zu kommen. Und das ist, glaube ich, so einer der Punkte, wo Nikki Haley einfach hofft, dass sie sozusagen diese alte republikanische Tradition, konservativ ja, aber eben weniger populistisch und eben nicht mit diesem Hau drauf und vor allen Dingen auf dem Boden der Verfassung und ja, Akzeptanz der Rechtslage und so weiter. Ich meine, es ist ja schon interessant, wenn man sich jetzt anschaut oder wenn man das jetzt mal umdrehen würde, wenn Nikki Haley in New Hampshire gewonnen hätte, dann, ich habe Trump nicht sagen hören, dass jetzt die Auszählung irgendwie fehlerhaft abgelaufen sei. Und das hat er ja bei allen möglichen Wahlen behauptet. Er hat ja auch behauptet, er hätte beim letzten Mal in der Präsidentschaftswahl New Hampshire gewonnen, was ja nicht stimmt. Aber jetzt auf einmal werden also die Stimmen richtig ausgezählt. Und das ist doch ein Hinweis darauf, dass er eigentlich sagt, ja, es wird korrekt alles gemacht. Und wenn ich halt gewinne, dann ist es richtig. Und wenn ich halt nicht gewinne, dann wird es halt falsch gemacht. Also das ist doch einfach Beispiel auch dafür, dass er einfach das so dreht, wie er das gerne braucht.
Also in der Hinsicht kommt sicherlich was auf uns zu. Nikki Haley hat also den Blick auf 2028. Das, denke ich mir, ist eine sehr plausible Einschätzung. Wir bleiben noch mal einen Augenblick bei 2024, das wirklich ein sehr besonderes Wahljahr ist. Ein Setup, ich würde jetzt mal behaupten, den es so in der amerikanischen Geschichte noch nicht gegeben hat. Es gab zwar einen Präsidenten, der vielen wahrscheinlich nicht so sehr in Erinnerung ist, im 19. Jahrhundert, Grover Cleveland, der mit einer Pause von 4 Jahren noch mal angetreten ist, wiedergewählt wurde in den 1880er und 1890er Jahren. Also da gibt es einen historischen Präzedenzfall. Aber was 24, du hast es eben schon angedeutet, auch noch zusätzlich sehr außergewöhnlich ist, außer dass sozusagen ein Amtsinhaber und ein ehemaliger Amtsinhaber wahrscheinlich gegeneinander antreten. Du hast es eben gesagt, für große Teile der Republikanischen Partei ist ja Biden gar nicht der amtierende Präsident. Also für die ist sozusagen Trump nie aufgehört, Präsident zu sein. Wie schätzt du das ein, diese außergewöhnliche Situation?
Naja, also man hat ja auch immer wieder gehört, dass Joe Biden sich ja gleichsam Trump wünscht. Und es war ja auch schon spekuliert worden, ob er tatsächlich 2 Amtszeiten machen will. Und die Tatsache, dass Donald Trump nicht von der Bildfläche verschwunden ist, hat ihn ja geradezu angeheizt, da weiterzumachen. Und für ihn ist es natürlich auch ein Beleg gewesen, dass bei der letzten Midterm-Wahl, also 22, als die Wahlen im Repräsentantenhaus und Senat anstanden, da wurde ja davon gesprochen, dass es so eine rote Welle geben würde, dass also die Republikanische Partei massiv Stimmen dazu gewinnen würde. Und es war ja im Repräsentantenhaus zwar der Fall, dass da die Mehrheiten gewechselt haben, allerdings mit einer denkbar knappen Mehrheit für die Republikaner, was sich ja dann auch gezeigt hat, dass das gar nicht so einfach ist. Die haben ihren Speaker ja ausgetauscht oder es gab ja ein riesen Wahldrama, dass überhaupt McCarthy zunächst mal als Speaker gewählt wurde und dann haben sie ihn abgesägt. Jedenfalls eine kleine Gruppe von Hardcore-Trump-Anhängern hat ihn abgesägt. Also es war eine sehr knappe Mehrheit, obwohl man erwartet hat, dass die Republikaner da also mit 20, 30 Sitzen Vorsprung reingehen. Und im Senat hat es überhaupt nicht geklappt. Da haben die Demokraten ja im Grunde sogar dazu gewonnen. Das heißt also, dass die Situation für Biden sich so darstellt, dass er im Grunde sagt, ich bin derjenige, der Trump schlagen kann. Ich habe ihn 2020 geschlagen und meine Präsidentschaft hat offensichtlich den demokratischen Kandidaten im Jahr 2022 nicht geschadet. Also ich bin der ideale Kandidat, um ihn zu schlagen. Das ist jetzt im Grunde das Szenario. Wir können also im Grunde zurückschauen nach 2020, als Trump gegen Biden angetreten ist. Und da haben wir in beiden Fällen ja historische Ergebnisse. Donald Trump hat so viele Stimmen wie noch nie einen Präsidentschaftskandidat erhalten, aber Joe Biden hat eben noch mehr Stimmen erhalten. Also letztlich ist es alles, worauf sich im Grunde zuspitzt, ist letztlich die Frage, wer mobilisiert im November mehr Wählerinnen und Wähler für seine Seite. So, und wenn man sich jetzt die Demokraten anschaut, ich meine, warum sollen sie einen anderen Kandidaten wählen? Es ist einfach der amtierende Präsident und es ist immer ein bisschen ein Problem, wenn eine Partei jetzt sagt, der ist nicht gut, weil dann sagt man ja im Grunde, das ist jetzt bis jetzt alles falsch gelaufen, die Wahlen wurden gewonnen und selbst Nikki Haley sagt ja, Donald Trump hat alle möglichen Wahlen verloren, das heißt, wir brauchen einen neuen Kandidaten und neue Kandidatin, sie selbst natürlich, die eben auch moderate Wählerinnen und Wähler anspricht und die Mitte da wieder ein bisschen stärker in den Mittelpunkt rückt. Und das ist jetzt das Szenario. Da ist jetzt eigentlich der Punkt eher die Frage, wie kriegt Joe Biden, er hat schlechte Approval Ratings, wie kriegt er jetzt sozusagen die Kurve? Er hat jetzt 9 Monate Zeit. Im Grunde war es ja vorher schon klar eigentlich, dass Donald Trump sein Gegenkandidat sein wird. Und jetzt geht es einfach darum, ähnlich wie bei den Midterm Elections, zu gucken, wie kriege ich welche Themen, die mir, also Joe Biden, am meisten nützen, in den Wahlkampf rein.
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu unserer nächsten Frage. Was werden denn die großen Wahlkampfthemen sein der Demokraten?
Joe Biden wird natürlich versuchen, die Frage der Abortion, der Abtreibungsthematik wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und da kann man ja auch aus den Exit Polls und aus den Umfragen, nicht nur in New Hampshire, aber auch generell schon feststellen. Und da gab es ja auch diverse direktdemokratische Abstimmungen in Einzelstaaten und sogar in sehr konservativen Einzelstaaten, wo die Mehrheit der Bevölkerung einfach sagt, wir wollen ein Abtreibungsrecht haben und wir wollen nicht jetzt diese ganze Thematik sozusagen komplett oder Abtreibung komplett verbieten. Und das ist natürlich so ein Thema, was ich glaube, was in den Vordergrund rücken wird. Dann ist natürlich aus seiner Sicht, muss er versuchen, die Erfolge, die er jetzt hatte, in den Vordergrund zu rücken.
Stichpunkt Wirtschaft.
Also es ist ja so, dass wir recht positive wirtschaftliche Zahlen haben und die Approval Rates, die stehen in gewisser Weise im Gegensatz zu diesem Faktum. Es gibt ja dieses alte Diktum von einem früheren Wahlkampfmanager von Bill Clinton, it's the economy stupid. Das heißt also, die Wirtschaft ist letztlich das, was die meisten halt doch am meisten interessiert. Aber, und das hat man eben in diesen Midterm-Elections auch gesehen, dass es halt auch andere Themen geben kann. Und was vielleicht noch ein wichtiges Thema ist, was Joe Biden gegen Donald Trump in Stellung bringen wird, ist natürlich die Frage der Demokratie, der Akzeptanz von Recht und Gesetz, dass eben Wahlen ordnungsgemäß stattfinden. Und es gibt ja keinerlei Anhaltspunkte, dass in irgendeiner Form, was aus dem Ruder gelaufen ist, die ganzen Behauptungen von Donald Trump sind schlichtweg falsch. Aber ja, in der Wahrnehmung der Wirklichkeit ist es halt bei manchen Menschen nicht so. Und das sind die Donald Trump halt bedingungslos unterstützen und die werden sicher auch zur Wahl gehen. Also geht es für Joe Biden darum, den Rest zu mobilisieren. Also letztlich die Frage, wenn man jetzt auch noch mit dem Blick auf sein Alter da argumentiert, dann ist es letztlich die Frage, ob alle anderen theoretisch auch bereit wären, einen toten Joe Biden zu wählen, weil das immer noch besser ist als einen Donald Trump, der sozusagen die Verfassung letztlich auf Umwegen angreift.
Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Also ich glaube, in der Analyse der Midterms, du hast es ja eben schon erwähnt, hat sich gezeigt, dass man mit dem Thema sozusagen Rettung der amerikanischen Demokratie, Bewahrung des Rechtsstaats am Ende sogar noch mehr Wählerinnen und Wähler mobilisiert hat als mit dem Abtreibungsthema. Wird das 2024 auch wieder so groß gemacht bei den Demokraten? Das scheint sich im Augenblick nicht abzuzeichnen.
Nee, im Moment noch nicht, aber wir haben ja eine ganze Reihe von juristischen Verfahren, die gegen Donald Trump anhängig sind und das sind ja alles Themen, jetzt vielleicht ein bisschen abgesehen von den zivilrechtlichen Verfahren, also die jetzt eben sexuelle Belästigung und so weiter umfassen, aber die ganzen anderen juristischen Verfahren beziehen sich ja auf die Frage, ob er zu einem Aufruhr angeheizt hat, ob er den Sturm des Kapitols im Grunde durch seine Rede provoziert und auch noch angeheizt hat. All das sind Dinge, die natürlich hoch und runter diskutiert werden. Da weiß man halt, dass es die republikanische Wählerbasis im Grunde nicht interessiert, aber das ist einfach der Punkt. Donald Trump hat eine unsichtbare Glasdecke, die er nicht übersteigen kann. Es gibt ein bestimmtes Potenzial an Wählerinnen und Wählern, die kann er abschöpfen, aber nach wie vor bin ich der Ansicht, dass wenn alle Amerikanerinnen und Amerikaner zur Wahl gehen, würden, dann würden sie sich gegen Donald Trump entscheiden, weil sie eben auf der Basis dieser verfassungsrechtlichen Tradition und auf der Basis von Recht und Gesetz jemand haben wollen und ihre Demokratie nicht angekratzt sehen wollen. Und die sehen das eben anders als die harten republikanischen Trump-Anhänger.
Also für die Demokraten wird es darum gehen, ihre Anhänger zu mobilisieren, von denen ja viele Biden nicht für den idealen Präsidenten mehr halten. Stichwort Israel und vor allen Dingen auch, wir müssen jetzt einfach nochmal darauf zurückkommen, sozusagen auf den Elefanten im Raum, Stichwort Alter. Ja, auch in der Hinsicht ist ja dieses Wahljahr völlig außergewöhnlich. Das Alter der beiden wahrscheinlichen Kandidaten im November ist ja ein Riesenthema. Selbst Nikki Haley meinte süffisant, dass die Partei gewinnen wird, die als erstes ihren 80-jährigen Kandidaten los wird. Und da muss man ja auch mal einen Blick drauf haben. Da wollte ich dich auch zu fragen, weil du das politische System so gut kennst, die Ins and Outs. Was passiert denn, wenn zwischen dem Ende der Vorwahlen, also beide Parteien haben ihre Kandidaten bestimmt, beide haben ihre 80-jährigen Kandidaten bestimmt, Ende der Vorwahlen, die Kandidaten stehen fest und dem Wahltag, also die Delegierten sind alle sozusagen festgelegt aus den einzelnen Staaten, die müssen für diesen Menschen stimmen. Und dem Wahltag im November muss einer der beiden Kandidaten zurückziehen, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Bei Donald Trump müssen wir noch diese Gerichtsverfahren im Hinterkopf behalten. Wer käme dann zum Zug?
Naja, das ist natürlich eine recht spannende Frage. Also bei Joe Biden ist der Fall eigentlich relativ klar. Er ist gewählter Präsident und er wird jetzt wieder antreten. Und wenn jetzt ihm was passiert, dann rückt ja automatisch seine Vizepräsidentin Kamala Harris ins Amt nach. Und das wäre dann die Kandidatin. Das heißt, selbst wenn das Ticket auf dem Wahlzettel nicht mehr veränderbar wäre, hätten wir ja eine amtierende Präsidentin, die ja auf dem Wahlzettel als Vizepräsidentschaftskandidatin draufsteht. Also das wäre sozusagen die Situation, wenn da nicht mehr rechtzeitig der Wahlzettel verändert werden kann, hätten wir in beiden Fällen ja ein Ticket. Also Donald Trump muss sich jetzt ja auch noch entscheiden, wen er als Vizepräsidentschaftskandidaten mit ins Rennen nehmen will. Und das wäre sozusagen das eine Szenario. Es ist natürlich jetzt auch denkbar, dass vor den National Conventions der beiden Parteien was passiert. Und dann ist es ja so, dass die Convention im Grunde die entscheidende Organisation oder die entscheidende Institution ist, die dann den Kandidaten bestimmt. Das heißt also, wenn jetzt Biden oder auch Trump vorher was passieren würde, dann hätten die Bundesversammlung der Parteien die Möglichkeit, sozusagen den Präsidentschaftskandidat auszuwählen.
Mal kurz dazwischen gefragt, glaubst du, die Demokraten würden sich für Harris entscheiden?
Naja, also die Situation wäre ja dann die, also wenn jetzt sozusagen der Fall eintritt, dass Joe Biden nicht mehr regierungsfähig ist oder sogar stirbt, ja, also das ist nicht zu erwarten, weil er freut sich durchaus bester Gesundheit, aber man weiß ja nie, also es passieren ja die unmöglichsten Dinge. Naja, jedenfalls, dass die Demokraten eigentlich gar keine andere Wahl hätten. Also ich meine, wenn Joe Biden was passiert, dann ist Kamala Harris die Präsidentin oder wenigstens Acting President und dann würden die ja sich im Grunde selbst ins Bein schießen, wenn die nicht Kamala Harris nehmen würden. Deswegen ist da, finde ich, der Fall klar.
Dann schauen wir mal auf mögliche Kandidaten oder Kandidatinnen für den Vizepräsidentschaftsposten von Donald Trump.
Bei Donald Trump, ja. Also das ist natürlich eine sehr heiße Geschichte. Wer natürlich völlig außen vor ist, sein ehemaliger Vizepräsident Mike Pence ist raus. Das ist klar, der hat gegen ihn kandidiert und er hat nicht das gemacht, was er wollte beim Sturm aufs Kapitol, als es um die Auszählung der Electoral College Votes ging. Also wer ist jetzt sozusagen im Portfolio? Da gibt's aus meiner Sicht auf dem ersten Platz die Elise Stefanik. Die ist im Repräsentantenhaus und die ist noch recht jung. Die war zu Beginn ihrer Tätigkeit als Abgeordnete im Repräsentantenhaus eigentlich eine Moderate und hat sich aber über die Zeit jetzt zu einer der profiliertesten Trump-Anhängerinnen quasi gemausert und ist auch durchaus daran beteiligt gewesen, die Liz Cheney zum Beispiel abzuschießen. Also sie ist im Führungszirkel im Repräsentantenhaus und sie ist jetzt auch in New Hampshire gewesen und sie hat im Übrigen bereits eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale in New Hampshire über Twitter eine Gratulation an Donald Trump rausgelassen zum Wahlsieg in New Hampshire. Also die hat sich gewissermaßen in Position gebracht. Der Vorteil wäre für Donald Trump hier, es ist auf jeden Fall eine sehr loyale Anhängerin von ihm und es ist eine Frau. Das ist sozusagen immer ein Punkt, der eventuell auch wichtig ist, weil man muss ja die Wählerschaft auch unter der Perspektive im Blick behalten. Dann ist ein möglicher Kandidat jetzt auch Tim Scott, der Senator aus South Carolina, der ja auch in New Hampshire war ja auch Kandidat in der Präsidentschaftsvorwahl bei den Republikanern, hat aber vor den Wahlen zurückgezogen. Er ist ja suffisanterweise, ist ja eher von Nikki Haley, als die Gouverneurin in South Carolina war, wurde er ja von ihr nominiert als Senator und dann ist er dann später wiedergewählt worden. Und das wäre sozusagen unter der Perspektive der Ethnie, also ein Black American Senator, der sozusagen dieses Portfolio so ein bisschen abbilden würde.
Wer, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wer aufgepasst hat letzte Woche, hat gesehen, dass Tim Scott in New Hampshire, als Trump quasi seinen Wahlsieg verkündet hat, hinter ihm stand.
Genau. Und dann hat er gefragt, you must hate Nikki Haley. Und dann hat er aber nicht gesagt, er hasst Nikki Haley, sondern er hat gesagt, I love you. Also Donald Trump. Auch er hat sich quasi da ins Bild gebracht. Und dann gibt's noch natürlich andere Möglichkeiten. Es gibt eine Gouverneurin in North Dakota, Kristi Noem. Die ist eine sehr große Anhängerin. Das ist eine Gouverneurin. Auch eine Frau. Das wäre eine mögliche Kandidatin. Oder vielleicht sogar Ron DeSantis. Aber da gäb's eine andere Schwierigkeit, weil Ron DeSantis ebenso wie Donald Trump in Florida ansässig ist. Das heißt, da müsste sich einer von den beiden einen neuen Wohnsitz suchen. Also das ist sozusagen mal jetzt Kandidaten. Bei Elise Stefanik ist so, dass die aus New York kommt, Bundesstaat New York. Und das ist immer bei Präsidentschaftswahlen natürlich im Blick, welche möglichen Staaten könnte ich noch brauchen, um die Electoral College Votes zusammenzukriegen. Das heißt also, diese Verteilung der Electoral College Votes und wo kann ich eventuell noch einen Staat gewinnen, ist auch noch ein Argument. Also neben Geschlecht, neben ethnischer Zugehörigkeit ist auch die geografische Rolle sozusagen noch eine wichtige. Aber was Trump halt auf jeden Fall tun wird, er wird jemanden aussuchen, der absolut und bedingungslos loyal hinter ihm steht. Also auch in den ganzen Gerichtsverfahren. Elise Stefanik hat immer wieder gesagt, jetzt bei den ganzen Anklagen, ach, das ist alles nicht bedeutsam und so weiter und so fort.
Wow, eine erste Einschätzung zum neuen Jahr, zum Wahljahr. Heute im HCR-Podcast. Ganz herzlichen Dank, Christoph Haas von der Universität Freiburg, für diese Einschätzung und auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich.
Dies war die erste Folge von Quo Vadis USA im neuen Jahr. Es ist sicherlich nicht die letzte, in der wir über das Thema Präsidentschaftswahlen reden werden. Unser Podcast wird produziert vom Heidelberg Center for American Studies an der Universität Heidelberg mit freundlicher Unterstützung der Jacob Schurmann Stiftung. Mein Name ist Anja Schüler. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Elena Brandao-Mecker für die technische Unterstützung und bei Ihnen für Ihr Interesse. Danke fürs Zuhören. In Kürze gibt es einen neuen HCR-Podcast. Bleiben Sie uns also treu und bleiben Sie gesund.